dreamt of all your life, and some part of you will still be unsure that this is what you really want. Stop craving. Hold your own. But if you're satisfied with where you're at, with who you are, you won't need to buy new makeup or new outfits or new pots and pans to cook new exciting recipes for new exciting people to make yourself feel like the new exciting person you think you're supposed to be. Happiness, the brand, is not happiness. We are smarter than they think we are. They take us all for idiots, but that's their problem. When we behave like idiots, it becomes our problem. So hold your own. Breathe deep on a freezing beach. Taste the salt of friendship. Notice the movement of a stranger. Hold your own and let it be catching.
Am Montag ist der ganze Tag feministisch
und internationalistisch.
Radio Lora wird Radia.
Dein feministisches Radio auf 97,5 MHz.
Schalt dein feministisches Radio ein auf 97,5 MHz.
Schalt dein feministisches Radio ein auf 97,5 MHz.
Okay. Hallo, willkommen zurück im queer-feministischen Info am Montagabend. Wir sind durch verschiedenste technische Höhen und Tiefen, hoffentlich klappt es jetzt. Wir können jetzt mit Florina Peyer sprechen von Brava, der nicht profitorganisierten Nichtregierungsorganisation gemeinsam gegen Gewalt an Frauen. Hallo Florina, kannst du dich vielleicht und Brava kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Guten Abend, freut mich sehr, heute ein Interview zu geben für euch auf dieser Sendung. Mein Name ist Florina Peyer und ich bin bei Brava verantwortlich für die Weiterbildungen. Wir geben Bildungsveranstaltungen an verschiedene Organisationen, die vor allem im Asylbereich tätig sind oder im Migrationsbereich, wo wir Schulungen geben zum Umgang mit gewaltbetroffenen Frauen, also dazu, wie man professionell mit gewaltbetroffenen Frauen umgeht. Und das ist zum Beispiel ja beim SRK oder bei der Caritas, bei der ORS, also einfach all diese Organisationen, die irgendwie etwas mit dem Migrationsbereich zu tun haben.
Und nur vielleicht als kurze Ergänzung, weil ich das auf eurer Webseite noch gesehen habe, da schreibt ihr, dass ihr eben euch gegen die Gewalt an Frauen einsetzt, aber auch alle Personen, die eben geschlechterspezifische Gewalt erfahren, damit inkludiert, also genderqueer, inter, non-binäre und auch Transpersonen. Nur so als kleiner Zusatz. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich glaube, ich springe direkt zu dem 20-jährigen Jubiläum. Genau, weil Brava wurde ja 20 Jahre alt. Und ich fände es noch spannend zu wissen, welche Themen euch zurzeit gerade vor allem beschäftigen und welche zu Beginn, so ein bisschen als Vergleich, welche sind gleich geblieben, welche haben sich geändert?
Ja, auf jeden Fall kann ich da kurz einen Einblick geben. Also ich selber bin seit 2019 bei Brava. Ich kenne die Organisation natürlich sehr gut, einfach ab diesem Zeitpunkt. Und was aber die Organisation so durch diese ganze Zeitspanne eigentlich charakterisiert, ist, dass sie immer in Themenbereiche reingegangen ist, wo niemand anderes etwas getan hat in der Schweiz, also wo keine staatliche Akteurinnen oder so etwas getan hat, das ist halt so die typische Rolle von einem NGO. Also, dass man versucht, Lücken zu schließen, den Finger auf Missstände zu zeigen, zu halten, damit dann in der Hoffnung, dass dann etwas gemacht wird. Also, dass eigentlich dann vor allem auch staatliche Strukturen aufgebaut werden. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das Thema Zwangsverheiratungen und weibliche Genitalbeschneidungen. Das waren zwei Themen, die sehr intensiv bearbeitet wurden von damals DECHTEFAM Schweiz und wo dann daraus eigentlich Netzwerke entstanden sind. Also es gibt jetzt das Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz zum Beispiel, wo verschiedene Trägerorganisationen dabei sind und das eben auch staatlich finanziert wird. Und sobald wir es eigentlich geschafft haben, irgendwelche nachhaltigen Strukturen aufzubauen, aufzugleisen, sind wir dann wieder rausgegangen aus diesen Themen. Also bei Zwangsverheiratung gibt es jetzt das Netzwerk zwangsheirat.ch und bei der weiblichen Genitalbeschneidung eben dieses Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung heißt es. Und jetzt, also es war eigentlich auch schon ein längerer Prozess, hat Braue auch immer im Asyl- und Migrationsbereich gearbeitet, einfach weil das ein Bereich ist, wo oft weggeschaut wird und wo es aber sehr, sehr viele Missstände gibt, weil die Schweiz halt eine sehr repressive Migrationspolitik betreibt. Und dort sind wir sehr hartnäckig auch dran, die Zustände zu verbessern und eben immer wieder hinzuweisen und aufzudecken, was dort alles falsch läuft und was man verbessern muss.
Mhm. Du hast jetzt gerade das Migrationsregime der Schweiz und die Asyllandschaft und Politik angesprochen. Und ich möchte noch eine Frage stellen zu einem spezifischen Projekt, das ihr jetzt immer noch am Laufen habt, das Projekt Stimmen geflüchteter Frauen. Wir waren selbst von Radio, von der feministischen Redaktion, dieses Jahr vor dem feministischen Streik durften wir so bei einem Zusammenkommen dieser Teilnehmerinnen dieses Projekts dabei sein und bei einem Reden-Vorbereitungsworkshop eben dabei sein und aufnehmen. Magst du etwas über dieses Projekt erzählen, wie es gerade darum steht, was ihr vielleicht auch macht und wie es auch damit weitergeht?
Ja, das Stimmenprojekt ist erhält momentan sehr viel Aufmerksamkeit und hat so richtig Fahrt aufgenommen, was mega toll ist. Da sind wir wirklich sehr stolz darauf auch. Wir konnten seit einem Jahr auch eine Stelle dafür schaffen, dass das Projekt eben auch mehr Ressourcen erhält, eine eigene Projektverantwortliche hat. Das ist auch Mina Trajeva, die dieses Projekt leitet bei uns. Und da haben wir vor kurzem Elisabeth Baum-Schneider auch getroffen, wo es so ein Treffen gab mit ihr, das wirklich auch schon länger eigentlich in der Vorbereitung ist. Damals noch irgendwie in der Corona-Zeit, wenn ich mich richtig erinnere, war immer das Ziel, okay, wir wollen eine Bundesrätin treffen, wir wollen hoch hinein in die politischen Etagen und dort unsere Forderungen stellen. Und das hat dann endlich geklappt, also wirklich nach einer langen Zeit auch. Und es war ein sehr schönes Treffen, sehr gutes Treffen. Es gab auch andere Treffen mit Entscheidungsträgern, wie zum Beispiel mit Regierungsrat Philipp Müller vom Kanton Bern. Das war ganz im Gegenteil, war das ein sehr enttäuschendes Treffen. Er war zwar persönlich sogar im Brava-Büro mit der Gruppe von Frauen dabei, aber er ist halt ja Mitte-Politiker eher rechtskonservativ eingestellt, als meiner Meinung nach, und hat die Frauen eigentlich oder die Forderungen überhaupt nicht ernst genommen. Also das war so ein Reality-Check, mit was wir das zu tun haben, oder wie das Regime halt wirklich ist. Und Elisabeth Bomschneider war natürlich ganz anders im Auftreten und auch in der Zugänglichkeit. Und wir haben natürlich einfach sehr viel Hoffnung, oder? Das ist das, was man machen kann. Man kann die Politiker, Politikerinnen treffen, man kann die Forderungen weitergeben, man kann irgendwie so auf der empathischen Ebene, auf der persönlichen Ebene bei diesen Treffen versuchen, etwas zu bewirken. Aber was dann wirklich daraus wird, das wissen wir nicht. Das ist jetzt einfach ein weiterer Versuch. Und wir erhoffen uns aber natürlich sehr viel von der Bundesrätin, das ist schon klar.
Und was so die Vernetzung angeht, dieses Projektes, also da kommen ja jetzt unterschiedliche Leute zusammen, die vor allem eben ja geflüchtet sind. Mhm. Und meint ihr, das hätte Potenzial, sich auch zu verselbstständigen, wie du ja auch vorher das erzählt hast mit dem Thema der Zwangsheirat, dass sich dann das so weiterentwickelt. Wie sieht es mit der Zukunft dieses Projektes aus? Mhm. Habt ihr da schon Visionen?
Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel darüber nachgedacht. Also es ist natürlich schon noch nicht so alt, dieses Projekt. Und ich weiß nicht, wie einfach es ist, politische Strukturen zu schaffen in der Schweiz, wo man ein Mitspracherecht gestalten kann für alle Menschen, also das für alle Menschen zugänglich ist. Wir sind ja eigentlich so wie, oder ja, das Projekt ist wie eine Plattform auch, damit wir eben diese Netzwerke schaffen können oder diese Verbindungen zwischen einer Person, die in einer Notunterkunft sein muss, und einer Bundesrätin eben. Wäre natürlich sehr schön, wenn es andere Strukturen dafür gäbe, um Mitsprache und Teilhabe zu ermöglichen. Aber ich denke, das wird noch eine Weile dauern. Also die Vision müsste ich jetzt wahrscheinlich Tahmina fragen, die hat sicher anderes im Kopf. Aber ich denke, das Schöne am Projekt ist vor allem auch, dass es halt Gelegenheiten gibt für die Teilnehmerinnen, um aus den Asylstrukturen rauszukommen, um sich zu treffen, sich zu politisieren, untereinander auch Solidarität zu erfahren und immer mit dem Ziel, etwas bewirken zu können. Also wir machen eben diese Treffen mit Entscheidungsträgerinnen, aber natürlich gibt es dazwischen ganz viele andere Treffen, wo auch noch ganz vieles anderes Platz hat und thematisiert wird.
Mhm. Ja, das klingt sehr bestärkend, so dass dieser Aufbau dieser solidarischen Struktur, die einfach auch ja Raum bieten kann für eben Austausch, Vernetzung, Freundschaften und so weiter.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch das, was wir gemerkt haben in auch anderen Projekten, dass es einfach diese Räume braucht. Und ja, wenn man sich vorstellt, oder man ist in so einem Asylcamp oder ja, einfach in was auch immer für eine Unterkunft man halt hat, es ist wirklich jedes Mal, wenn man da rauskommt und irgendwie in ein anderes Setting gehen kann und andere Menschen treffen kann, Gleichgesinnte auch, ist natürlich eine enorme Entlastung auch. Ja. Und wir bieten immer auch eine Kinderbetreuung an. Wir bezahlen die Reisekosten. Also wir versuchen es einfach so niederschwellig wie möglich zu gestalten. Und das hat uns auch gezeigt, dass das nachhaltig ist, oder, und auch dann viele auch wirklich teilnehmen können und immer wieder kommen. das ist eigentlich so die Stärke vom Projekt oder also das Schöne zu sehen, dass die Teilnehmerinnen, wenn sie können, eben über eine sehr lange Zeitspanne auch am Projekt teilnehmen können und wollen.
So auch eine gewisse Nachhaltigkeit da aufzubauen.
Genau.
Jetzt vielleicht auch als abschließende Frage, auch immer noch zum Thema zum Leben in Asylunterkünften, weil gerade sind die 16 Aktionstage gegen Gewalt an Frauen und genderqueeren Personen ja zu Ende gegangen, aber natürlich geht der Widerstand dagegen nicht zu Ende. Und in Asylunterkünften sind ja eben die Strukturen oft Nährboden für psychische und geschlechtsspezifische Gewalt. Und die Frage dazu wäre jetzt, wie vielleicht aus der Erfahrung eurer Arbeit eben mit Leuten, die in Asylunterkünften wohnen, wie zeigt sich dort die geschlechtsspezifische Gewalt, in welchen Formen?
Ja, also ich kenne natürlich viele Geschichten von Menschen, die in diesen Strukturen arbeiten, aber auch selber in diesen Strukturen wohnen müssen. Und was ein sehr großes Thema ist, ist die Privatsphäre. Also es hat einfach sehr, sehr viele Menschen, die sehr enge beieinander wohnen müssen, also auf sehr engem Raum. Und da kommt es natürlich wie an anderen Orten auch sehr oft zu sexualisierter Gewalt, also sexueller Belästigung. Fällt eigentlich fast immer vor. Aber eben, das ist sicher auch an anderen Orten so oder überall dort, wo es sehr viele Menschen gibt, die nahe nebeneinander wohnen oder leben müssen und irgendwie so zusammengewürfelt auch sind, besteht einfach diese Gefahr von sexueller Belästigung. Viele Frauen haben einfach Angst auch, also sich frei zu bewegen in den Unterkünften oder teils sind sie in den Bundesasylzentren, sind das eher oder größere Orte, also das bedeutet halt dann auch, dass der Weg zur Toilette länger ist, an ein paar Orten sind die Toiletten getrennt, ein paar Orten nicht. Also es ist so halt nicht flächendeckend überall gleich. Also es ist auch in jeder Unterkunft ein bisschen anders. Aber was man so sagen kann, was viele Unterkünfte gemeinsam haben, ist, dass das Sicherheitsgefühl einfach nicht gewährleistet ist. Und dass viele Frauen, also sind wirklich vor allem Frauen, die sich halt in der Nacht zum Beispiel nicht auf Toilette getrauen, also sie gehen nicht raus. Ich habe auch schon Geschichten gehört, dass sie sich selber irgendeine Toilettenform zum Beispiel installiert haben im Zimmer, dass sie Schränke vor die Türe stellen, weil sie Angst haben, dass jemand reinkommen könnte. Also in vielen Orten können sie auch die Zimmer gar nicht selber abschließen zum Beispiel, sondern der Schlüssel ist beim Betreuungspersonal. Und dann gibt es natürlich ein riesiges Machtgefälle in den Unterkünften, also zwischen den Leuten, die dort arbeiten und den Menschen, die dort wohnen müssen, untergebracht sind. Und das wird natürlich, diese Macht wird ausgenutzt. Und eben die Gewalt, die dort stattfindet, kann eben auch von den Mitarbeitenden ausgehen an den Frauen, die dort untergebracht sind. Also das hören wir auch. Und also es sind wirklich sehr schlechte Zustände und viele, die zum Beispiel bei mir in den Weiterbildungen sind, die für die Betreuung angestellt wurden, sind einfach sehr oft auch überfordert, weil es sehr schwierig ist, einen professionellen Umgang zu finden in so einem Raum, mit so vielen verschiedenen Menschen, aber auch einfach mit den Strukturen. Also weil es sehr oft zu wenig Personal gibt, viele Menschen auch dort arbeiten, die überhaupt keinen Hintergrund haben im sozialarbeiterischen oder im Betreuungskontext. Also es werden oft auch Menschen angestellt, die halt praktisch sind, die zum Beispiel handwerklich geschickt sind, die Infrastruktur schnell reparieren können, weil die Sachen halt auch sehr schnell kaputt gehen, weil die Qualität schlecht ist oder alt oder weil so viele Menschen halt Küchen benutzen, Badezimmer benutzen. Das muss man sich mal vorstellen, oder? Da geht andauernd etwas kaputt und dann stellen die Asylorganisationen halt vor allem Leute an, die auch praktisch einsetzbar sind. Also es wird, der Fokus wird eigentlich nicht auf eine angemessene Betreuung gelegt. Das ist jetzt in meinen Augen nicht, wird als nicht prioritär angesehen an vielen Orten. Oder auch, was wir sehen, sehr oft werden Zivildienstleistende angestellt. Also das sieht man auch, wo der Fokus gelegt wird, oder? Und das geht halt von den Organisationen aus, die dafür mandatiert worden sind, um diese Unterkünfte zu betreiben. Also das ist nicht ein Fehler der Menschen, die dort arbeiten, das ist strukturell auch bedingt.
Ja. Ja. Ja, da sieht man wirklich klar, wie tief diese Missstände eben in diesen Strukturen verankert sind. Und deshalb umso wichtiger die Arbeit, die ihr kollektiv leistet. Und ja, vielen Dank dafür und ich denke auch vielen Dank jetzt für das Interview. Wir sind jetzt mit der Zeit etwas am Ende. Ja, danke Florina für deine Zeit und dass du, obwohl ja, du etwas krank bist und jetzt wir telefonisch verbunden sind, haben wir es doch noch geschafft. Das ist super, dass es geklappt hat.
Ja, das freut mich auch. Vielen Dank.
Gut, dann werden wir jetzt ein Lied hören, dass du dir noch, oder? Ja, doch, ein kurzes Lied, das du dir gewünscht hast von Liras. Es heißt Roya. Thank you.
Agenda. Wir bringen euch feministische Veranstaltungen direkt in die Ohrmuschel.
Ja, wieder mal cooles feministisches Programm diese Woche. Am Samstag gibt es wieder die Heldinnenbar. Und zwar dieses Mal ist eine große Feier. Und zwar 4 Jahre gibt es die Heldinnenbar schon. Genau, dann gibt es Solidsnacht und anschließend DJs im feministischen Streikhaus in Zürich.
Dann am Freitag, dem 15.12. um 18.30 Uhr gibt es den Film Bi Arnas 2 Atemzüge, ein poetischer Doc-Film über 3 baskische Frauen und deren Umgang mit sexualisierter Folter. Anschließendes Gespräch im Literaturhaus mit einer der Protagonisten des Filmes, mit Nekane Chapategi und Anouk Maria Robinik vom Free Nekane Bündnis.
Genau, es ist 6 Monate her, seit dem Massaker von Pylos, wo ganz viele, ich glaube 600 Menschen im Mittelmeer eigentlich ermordet wurden. Und es kein Vergeben, kein Vergessen, Commemore Action, gibt es eine Kundgebung am Donnerstag um 7 Uhr auf der Rathausbrücke in Zürich.
Dann ebenfalls am Freitag ist wieder das antikapitalistische Stadttreffen gegen Aufwertung und Verdrängung. Die Stadtgruppe Zürich und die IGBBSL, das ist ein langer, komplizierter Name, die IG der Bewohnerinnen und Benutzerinnen der Stefanini-Liegenschaften in Winterthur, machen gemeinsam dieses Stadttreffen. Es ist um 19 Uhr im Postquad in Zürich. Es gibt Pizza und Getränke. Genau. Und damit sind wir auch am Ende der Agenda und am Ende unserer heutigen Sendung. Danke vielmals fürs Zuhören.
Genau, bleibt auf 97,5 MHz. Es geht weiter mit Kompliza, der feministischen Knast-Sendung. Bis nächste Woche.
Genau, und als kurze Überbrückung gibt es jetzt noch das letzte Lied. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hems, hemi, selfish. It's Natasha. Them say me selfish when me care about me feelings first. When me take care of me before me please someone else and me make sure me feel good first. Bust thing on me own happiness. Them say me selfish. Me good and me bad for myself, and then me can't be there for anyone else. Not pretend you're good when you're not nonsense. Me will put myself first. Them say me selfish. Me no can expect anybody if you know what me want. Me are the one. And you no can expect that me know what you want when you know you the only one. Forget about me, really? Them say me selfish when me care about me feelings.
Mein Name ist Lora. Radio Lora. Deine Mitgliedschaft macht mich stärker.
Unter 20 Franken.